Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und unter recht abenteuerlichen Bedingungen versuchen wir eine zweiter Versuch heute schon für eine Aufnahme. Grüße aus dem französischen Périgord an die nördlichste Stadt Italiens nach München. Guten Tag, Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Frankreich.
Ja, hier sind selbst die Supermarktkassiererin im gepunkteten Trikot unterwegs. Es gibt Fotos von mir, die ich keinem Menschen zeigen werde, wie ich durch Zielankünfte schon laufe, die in Supermärkten nachgestellt sind. Frankreich ist natürlich im Tourfieber, glasklar. Wie sehr bist du im Tourfieber?
Ja, schon sehr. Also ich habe mich ja auf den Start schon in Dänemark sogar sehr gefreut. Und jetzt kommt ja erst die Tour de France nach Frankreich.
Ja, aber hier ist schon, jetzt okay, wo ich jetzt hier gerade bin, nicht, aber so drumherum schon. Vielleicht kurz vorher zur Erklärung. Die Internetsituation ist bei mir hier, ich sag mal vorsichtig, in welchem Jahrhundert würdest du einordnen, was ich dir heute als Screenshot geschickt habe? Das war so 1985, 88 rum?
Ja, ich würde schon sagen 1999, so, da gab es mal so eine Firma mit einer Werbung, bin ich schon drin?
Ja. Also 56 im Knast K. oder im Netz?
Ja.
Deswegen versuche ich es heute zu streamen übers Netz. Das Problem ist, dass mein Vertrag auch nur 10 GB hat. Das heißt, die werden auch irgendwann erschöpft sein und dann ist aus mit dem Podcast. Ich versuche noch irgendwelche Notlösungen hier einzuzetteln, aber wir machen jetzt so lange, bis wir sind sozusagen die Band auf der Titanic. Wir spielen, bis wir untergehen und dann ist irgendwann Feierabend. Dazu kommt dann halt auch noch, das muss man einfach mal so realistisch sagen, ich habe keine Bilder. Also ich sehe nichts von der Tour. Thomas schickt mir ja sonst immer netterweise so eine Nachricht, ich schaue ab 3 Kilometer vom Ziel, heute reicht das, oder uiuiuiui, heute hast du doch viel zu tun, 80 Kilometer vom Ziel und so weiter. Heute nichts, keine bewegten Bilder sehe ich. Beim Zeitfahren habe ich kurz mal was reingucken können im französischen Fernsehen, habe allerdings natürlich nichts verstanden, aber die Bilder haben für sich gesprochen. Als du zu mir meintest, alles schon durch und ich so, wie was? Und dann in dem Moment Yves Lampert eine neue Bestzeit gefahren ist. Das war auch ein bisschen lustig.
Mhm.
Aber ich glaube, wir haben in der letzten Sendung uns sogar darüber lustig gemacht, dass ich damals die Chris Horner Vuelta nur in der Zeitung verfolgt habe. Genau das gleiche mache ich jetzt gerade auch. Ich verfolge die Tour in der Süddeutschen im Sportteil. Das ist einmal eine einzige Informationsquelle. Deswegen seht es mir manchmal nach, wenn ich mir noch mehr als sonst alles von Thomas erklären lasse. Dafür habe ich vielleicht manche Sachen ein bisschen aufbereiteter, als ich sie sonst habe. Es ist jetzt ein Experiment. Am Samstag ziehe ich hier innerhalb von Frankreich nochmal um. Dann kann die Welt wieder ganz anders aussehen und die Karten neu gemischt sein. So viel, so gut zur Gesamtsituation einmal vorab. Aber ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Liest du noch Zeitung? Also so richtig so, also jetzt, das muss ja nicht physikalisch sein, aber so Zeitungsartikel? Richtiger oder?
Ja, klar, schon. Also wenn ich irgendwo eine Zeitung habe oder sie mir mal kaufen, dann lese ich sie natürlich auch durch und digital natürlich auch, aber das so vor allem ausgewählte Sachen, die mich dann auch wirklich interessieren.
Ja, also jetzt, ich genieße es gerade mal wieder ein bisschen. Aber kommen wir zur Tour, was da los ist. Seht es mir auch nach, wenn ich Kapitelmarken und so jetzt ein bisschen sträflicher vernachlässige als sonst. Das kriegen wir schon irgendwie alles diese Woche noch über die Bühne und vielleicht hat sich bis zur nächsten Sendung alles schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eingerüttelt. Auftakt in Dänemark. Die Dänen, Kopenhagen, wohl die, letztes Mal haben wir noch überlegt, wie die Hauptstadt hieß, ne? Sehr radsportbegeistert, Kopenhagen, Fahrradhauptstadt Europas, wird sie auch mitgenannt und so weiter. Hab jetzt auch ein paar kritische Stimmen gelesen. Komisch, das so zu sagen. Die sagen, ja, ob sich das rentiert und alles, da ist man jetzt auch nicht so ganz sicher. Und alle Versprechungen, die da gemacht wurden in finanzieller Hinsicht, werden sich nicht erfüllen. Die Verträge mit der ASO sind auch alle streng geheim und nicht veröffentlicht worden, wobei die Dänen ja eine große Freunde der Demokratie sind und Transparenz. Hat man das in den Übertragungen auch irgendeine Kritik wahrgenommen oder ist da einfach nur große Freude jetzt in den letzten 3 Tagen gewesen?
Ja gut, ich fand, so richtig kam das nicht zur Geltung, aber so wie du das erzählst, erinnert mich das alles so sehr stark an 2017, an Düsseldorf,
ja.
Wo ja dann auch im Nachhinein da auch vor allem, meine ich, an den Bürgermeister große Kritik aufgekommen ist, ja. was der da für Verträge gemacht hat und ob sich das überhaupt für Düsseldorf gelohnt hat, dieser Tourstadt.
Absolut, gut, ja. Das war mein Gedanke.
Muss man auch fairerweise natürlich sagen, dass es da geregnet hat. Also jetzt in Kopenhagen beim Auftaktzeitfahren war das Wetter auch schlecht, aber dafür gab es dann ja noch zwei andere Tage in Dänemark.
Ja, ja. Ja, ja, genau. Das waren die Parallelen, an die ich auch dachte. Und es gab ja auch insofern Parallelen wieder, dass man beim Regenauftakt manche Fahrer einfach vorsichtiger zu Rad gegangen sind, als es in. Man hat immer noch diese Bilder von Valverde in Düsseldorf vor Augen, ich zumindest, der ja auch damals live vor Ort da zugegen sein durfte. Und ja, Zeitfahren. Also wir hatten, ich habe nachmittags noch einen Newsletter von dem Ausrüster von Ineos bekommen. Hier so nach dem Motto, Ganna im neuen Zeitfahranzug und wird es der neue Sieger? Und wir hatten ihn ja auch eigentlich schon auserkoren als Sieger, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest in den deutlich engsten Verwandtenkreis, sage ich schon, Favoritenkreis gezählt. Es kam dann allerdings doch ein bisschen anders und wie ich eben schon andeutete, als ich mal eingeschaltet habe und gerade Yves Lampert reinkam und mit der neuen Bestzeit, da dachte ich, naja, okay, da kommen jetzt noch andere und hatte gar nicht zu dem Zeitpunkt realisiert, dass eigentlich schon alles passiert war.
Ja, also die Favoriten, die Top-Favoriten aufs Gesamtklassement hatten es so gemacht, dass sie alle schon so, ja, 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr in dem Zeitkorridor losgefahren waren, weil man da vorher gemutmaßt hatte, dass es so das beste Wetterfenster sein würde mit dem wenigsten Regen.
Mit dem wenigsten Regen.
Genau anders, also zum Glück hatten dann ja eigentlich fast alle Favoriten die gleichen Bedingungen, es hat bei allen gleich stark fast geregnet und somit war es dann zumindest eine gewisse Chancengleichheit, die da gegeben war. Aber ja, das war so, wie soll ich sagen, also Filippo Ganna war schon der Top-Favorit und ich glaube auch auf einem anderen Parcours, also von der reinen Kraftübertragung auf die Straße, war er vielleicht auch der stärkste Fahrer, aber zum einen war dieser Parcours sehr verwinkelt, sodass da vielleicht ja, technisch ein bisschen versiertere Fahrer wie Wout van Aert oder auch Yves Lampert dann vor ihm landen. Und zum anderen ist er dann wohl, ja, vielleicht also so den letzten Abschnitt des Rennens auch mit einem Plattfuß gefahren.
Ah, okay, das wiederum habe ich überhaupt gar nicht mit.
Zumindest war dann sein Reifen platt, als er ins Ziel gekommen ist. Da gibt es da auch Bilder von.
Ist das ihm nicht bei Paris-Roubaix auch passiert?
Ja, da hat er auch
Druckverlust gehabt, oder?
Ja.
Ja, da muss man mal ein ernstes Wort mit dem Reifenhersteller reden, ne? Ineos, wüsste ich jetzt gar nicht, auf was die fahren, aber müsste man mal in Erfahrung bringen. Weil jetzt zweimal so eine Geschichte ist natürlich doppelt ärgerlich. Aber das war auch mein Gedanke so, als ich den Kurs dann, also oder als ich die Bilder gesehen habe, das ist doch deutlich anspruchsvoller, verwinkelter. Man konnte halt die Fahrt, die man irgendwann mal aufnimmt, gar nicht so, man konnte nicht so rollen lassen. Schön dabei ist aber für mich, finde ich, immer noch, dass zumindest die man vorne erwartet hat, auch dort waren. Ich glaube, Thibaut Pinot hat ziemlich verkackt. Also ist nicht da angekommen, wo er ankommen wollte, nämlich im Ziel, aber hat zeitlich definitiv nicht umgesetzt, was er sich vorgenommen hat. Laporte war eine gute Zeit, ist dann aber gestürzt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Richtig, ja.
Schade drum.
Ziemlich ganz am Anfang sah es ja so aus, als würde Stefan Berger da vielleicht auch so eine super Zeit aufstellen können, ist dann aber, glaube ich, dreimal gestürzt und kam dann aber, hat trotzdem nur irgendwie, ja, was war's, eine Minute und ein bisschen was verloren. Also der nicht gestürzt wäre, hätte er wahrscheinlich auch das Zeitfahren gewonnen, weil hinterher hat man ja 1:12 hat er nur verloren. Mhm. Hat man ja auch herausgehört, dass da EF alle Hebel in Bewegung gesetzt hat und keine Mühen und Kosten gescheut hat, um unbedingt dieses Zeitfahren zu gewinnen.
Mhm. Zwei Sachen müssen wir unbedingt ansprechen. Punkt A. Hast du dir schon Ohrwärmer gekauft, die du dann unter deinem Helm in Zukunft tragen wirst, um aerodynamischer zu sein? Oder hat man da bewusst eine Meme-Maschine angeworfen? Ne? Also ich hab so viel gelacht diese Woche über alle möglichen Memes, die man dazu um die Ohren gehauen bekommen hat, von 18 Uhr Banküberfall, 17 Uhr Zeitfahren, bis Leute, die es nachgestellt haben. Was hat das damit auf sich? Wer ist genau alles damit gefahren? Hast du das mitbekommen, welche Teams das waren oder wer das genau war?
Ja, also du sprichst da von diesem neuen Kopfbedeckungsprodukt für die Zeitfahren von, das haben, meine ich, alle Teams, die mit Specialized ausgerüstet sind, gehabt und das Skurrile ist nur daran, es hatten fast alle, nur der Sieger Yves Lampard ist ohne dieses neumodische Ding gefahren.
Also okay, das was mich irritiert hat, weil ich hatte auch in Erinnerung, also alle, die ich gesehen habe, kamen vom Specialized, aber Yves Lampard habe ich eben nicht damit gesehen, wie du es richtig sagst. Und deswegen wollte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, es waren die Specialized Teams, weil ich wusste ja zumindest, einer hat es nicht gehabt. Aber okay, dann ist das schon, ja schon. Ja, das sah schon ein bisschen, ich hatte auch die, am schönsten fand ich, glaube ich, die Assoziation zu dem wirklich sehr guten, aber da im Kern auch unschönen Serie hier, wie heißt es, The Handmaid's Tale, ja, wo die auch so Dinge, also sehr, sehr schöne Bilder. Also das wird uns wahrscheinlich beim zweiten Zeitfahren auch noch viel Freude machen, wenn die nochmal so starten. Was sollte das bringen? Also die Ohren angelegt, damit die weniger
Wind verloren? Ja, wahrscheinlich. Also ich denke, irgendeinen aerodynamischen Vorteil noch hat man sich vielleicht davon erhofft, aber ist ja immer so, bei der ersten Etappe der Tour de France gibt's immer viele Neuheiten, also ist ja eine riesige Präsentationsfläche auch für die Ausrüster, um da eventuell so neue Produkte vorzustellen. Aber die Vergangenheit hat uns auch gelehrt, dass viele Sachen, die da irgendwie von den Teams aus der Kiste geholt werden, auch ganz schnell wieder in selbiger verschwinden.
Ja, damals Düsseldorf auch diese Golfball-Trikots, glaube ich, ne? War das vom Team?
Ja, bei Sky.
Apropos die Team Ineos, auch da. Andere machen sich Gedanken, wie sie ihre Ohren anlegen, wie so Gunner, wie aerodynamisch man überhaupt noch einen Zeitfahranzug bauen kann, entwerfen kann, herstellen kann. Wohingegen Gerard Thomas sich einfach denkt, ach, da ziehe ich noch eine Regenweste drüber, weil die Aerodynamik ist für den Arsch. Hauptsache, ich bin trocken. Und man muss sagen, also, wenn ich mir das jetzt angucke, so schlecht ist er damit nicht gefahren. Also, jedenfalls auch für seine, wie viel da ist er geworden? Ich glaube, 18. Jetzt 25 Sekunden Rückstand dafür, dass er das Gunner jetzt den super Zeitfahranzug da noch anhatte. So viel schlechter ist das nicht.
Nee, er hat mit Sicherheit einige Sekunden gekostet und er hat da auch hinterher so eine gewisse Selbstironie in dem Interview gezeigt und hat gesagt, ja, ist irgendwie, da zitiere ich ihn jetzt mal, wie seine Frau durch die Kurven auch gefahren. Also so ein bisschen wie, ja, wie soll man sagen, auf rohen Eiern. Und hat
aber das hat ja nichts mit dem Anzug zu tun. Ja, also
nee, das kam dann ja noch dazu. Er hat dann auch erst während der Fahrt gemerkt, dass er da diese Weste noch anhat. Aber klar, da kann man dann wieder sagen, ja, so ein Team wie Ineos investieren da irgendwie Millionen in Forschung für Zeitfahranzüge, schnelleres Material, Räder etc. Und dann ist da keiner von den Betreuern irgendwie aufmerksam genug, um da Geraint Thomas nochmal zu sagen, dass er diese Weste noch anhat. Sieht dann natürlich dementsprechend blöd aus und macht sich da mindestens mal für den Tag zum Gespött der Leute.
Ja. Ich fand's lustig. Also vielleicht war ich auch nur neidisch, weil er noch die Brille hat, die ich verloren habe. die ihren eigenen Twitter-Account hat. Ja, Ergebnis vom ersten Tag bedeutet also Yves Lampard vom Team Quickstep im gelben Trikot. Wout van Aert, berechtigter Zweiter. Tadej Pogacar, du hast mir geschrieben, er wird definitiv eine große Rolle spielen. Dritter, Filippo Ganna. Mathieu van der Poel noch auf Platz 5, wie du eben schon andeutest, technisch versiertere Fahrer an dem Tag vielleicht. So eine Mischung aus guter Zeitfahrer und technisch versiert. Für die war das der richtige Tag. Mats Pettersen und so weiter und so fort. Roglic auf 8, vielleicht noch Molkema und so weiter und so fort. Damit
mir das so ein bisschen kurz noch kommt, also fand ich auch in der Berichterstattung hinterher so ein bisschen zu kurz kam, dass Yves Lampard da gewonnen hat. War jetzt ja für viele eine Überraschung. Aber da hat er im letzten Jahr bei den belgischen Zeitfahrmeisterschaften Remco Evenepoel auch schon geschlagen und in diesem Jahr war es genau umgekehrt. Also hat er ziemlich viel Zeit noch auf Remco Evenepoel bei den belgischen Zeitfahrmeisterschaften verloren. Aber was für mich halt so einen ziemlich faden Beigeschmack hat, war die Aktion von vor 2 Wochen, wo er bei der Belgien-Rundfahrt absolut rücksichtslos, muss man sagen, Tim Wellens da ganz bewusst weggerempelt hat und somit seinem Teamkollegen da den Rundfahrtsieg ermöglicht hat. Hinterher wurde dann auch bei der Belgien-Rundfahrt disqualifiziert, aber eigentlich hätte es da eine Teamstrafe geben müssen, weil ja, Quickstep hat da den Rundfahrtsieg geholt aufgrund einer ganz, ganz unfairen Aktion und ja, also für mich ist das so ein bisschen, wird da ein bisschen zu sehr abgefeiert und zu wenig das noch ein bisschen, also hätte man ruhig noch ein bisschen mehr drauf eingehen können. Klar war das eine super Leistung, aber ja, hätte man auch überlegen können, ihn da ja nicht zu nominieren oder zumindest für die Tour zu sperren, für die Aktion.
Ja, ich muss zugeben, du sagtest im ersten Moment eine ausgerechnete Erde, dann musste ich auch erstmal überlegen, was war es noch, als du mir dann sagtest, ja hier und hier, da habe ich mich an die Bilder auch erinnert und es war ja nicht nur so, dass die Leute, die da gefahren sind, sich aufgeregt haben, ne? Da hat ja auch der ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin über den André Greipel Twitter-Account auch darauf aufmerksam geworden erstmal. Da haben sich also viele geäußert und so das beste Standing im Peloton hat das seitdem bestimmt nicht, oder ja, doch, genauso kann man sagen.
Ja, und man muss ja auch sagen, ausgerechnet das Team jetzt, Quickstep Alpha Vinyl, wo man sich daran erinnert, bringt dann so eine Aktion, also gefährdet da andere Fahrer, wo sie sich dann ja selbst auch darüber völlig zu Recht beschweren. Damals dem Unfall von Jakobsen, wo sie dann die Leidtragenden waren, kann man ja auch schon so sehen, dass sie da nicht die richtigen Lehren draus gezogen haben.
Ja, ja. Absolut. Diese Geschichte wird natürlich im weiteren Verlauf auch noch eine große Rolle spielen hier bei uns. Behaupte ich einfach mal, ohne dass wir das abgesprochen haben, aber ich glaube, da sind wir beide der Meinung, dass das noch wichtig ist. Gelbes Trikot, Yves Lampert, Wout van Aert, Pogacar, Filippo Ganna, das sind dann auch natürlich die Leute, die ja, in der Wertung vorne sind. Pogacar das weiße Trikot schon übernommen vor Thomas Pidcock und Florian Vermeersch. Ja. So konnte man dann auf die nächste Etappe gehen. Eine Etappe, die ja dann erste reguläre Etappe, sage ich mal, oder die zweite Etappe auf dem Tableau. Haben wir vorher gesagt, wird ganz klar eine flache Etappe, Sprintankunft, gar keine Frage. Und nun ja, wie soll man sagen? Also die Wiedergeburt, ich glaube, die Süddeutsche titelt irgendwas so, die Wiedergeburt und so weiter und so fort. Ne? Es ist ja nicht ganz. Jakobsen war ja diese Saison schon sehr, sehr stark, hat viele Etappen gewonnen. Und insofern hat Cavendish zu Hause gelassen, um ihn mitzunehmen. Ich weine immer noch, habe hier eine kleine Träne im Knopfloch. Aber dieser Sieg bei der ersten Etappe beweist dann direkt, dass das die richtige Entscheidung war. So ungern ich das zugebe, aber so ehrlich muss man das zugeben.
Ja, also er war ja auch schon vorher zurückgekommen, zumal er im letzten Jahr meine 3 Etappen bei der Vuelta gewonnen hat. Von daher war das jetzt nicht so mehr der Größe, der große ja Durchbruch nach dem Comeback. Nee, Durchbruch
aber, nicht, aber ich glaube, die großen Medien, die für die schreiben, die sonst nicht so viel mitkriegen, für die war das natürlich eine Geschichte und deswegen musste man es da aufhängen. Für uns war das jetzt nichts Neues.
Die Tour de France ist da die größte Bühne des Radsports und da war es jetzt da auch bei seiner ersten Teilnahme gleich der erste Etappensieg bei der zweiten Etappe, die er jemals bei der Tour de France gefahren ist. Von daher auch schon eine ganz große Nummer. Aber ja, man muss sagen, zu der Etappe hatten ja viele befürchtet, dass da ja maximal vielleicht so 15, 20 Fahrer zusammen ankommen, wenn da wirklich Wind ist. Aber ja, als Radsportfan hätte ich da mehr erwartet, mehr Action auf der Etappe. Sind da ja über diesen großen Belt, über diese 18 Kilometer lange Brücke gefahren. Und ja, da war es dann so, dass der Wind ziemlich von vorne drauf stand. Am Anfang war noch so ein bisschen leicht von der Seite von vorne, aber da ist einfach, ja, es ist dann zu schwierig, mit einer Mannschaft alleine da wirklich so eine Windkantensituation aufzubauen. Und das sah dann natürlich ein bisschen so im Fernsehen vielleicht so wie Arbeitsverweigerung fast aus, als die da hinten im Feld sich ganz entspannt unterhalten haben. Aber bei so Gegenwind ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, irgendwie eine Selektion auszulösen.
Ja.
Und ja, gab ja auf dieser Brücke dann auch vorher noch so einen Sturz mit Rigoberto Urán, der dann aber noch zurückkam und dann auch mit Yves Lampert das gelbe Trikot, das da gestürzt ist. Und da habe ich mir echt schon so gedacht, boah, wenn der jetzt noch ein bisschen weiter nach links, also da gefallen wäre, dann wäre der da 30 Meter tief in die Ostsee gestürzt.
Yves Lampert? Oder das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, weil das war schon recht knapp an diesem Geländer da dran. Also das ist Geländer war vielleicht irgendwie 1,50 Meter hoch oder so. Und wenn es halt ganz, ganz blöd läuft, also wenn dich da wirklich einer mutwillig da reinfährt, dann fliegst du über die Barriere.
Ja, vielleicht war da noch ein Pfarrer vom, vielleicht hat Tim Wellens noch eine Rechnung offen und hat sich gesagt, so jetzt, mein Tag ist heute gekommen, Yves Lampert. Hast du das Bungee-Design an oder nicht? Ja, nee, also sowas wird ja keiner machen. Böse Denken oder sein. Nee, das war natürlich nicht Bestandteil der Printberichterstattung. Rigoberto Uran ist da durchgekommen, ja? Der Fahrer von Education First ohne Probleme.
Ja, der ist dann wieder zurückgekommen, wobei sich dann die ganze Mannschaft hinterher, finde ich auch so ein bisschen zu Recht, beschwert hat, weil bei Lampert hat man halt keine Barrage gemacht.
Jetzt ist der Thomas weg.
Hallo?
Jetzt ist er wieder da, der Thomas.
Bei
Lampert hat man keine was gemacht? Keine
Barrage gemacht. Also da hat man die Autos nicht rausgenommen hinter dem Feld, zwischen dem Feld und ihm. Und bei Education hat man es halt gemacht. Die haben da versucht, mit der ganzen Mannschaft Roberto Uran zurückzufahren. Und da haben die sich dann hinterher beschwert, dass man sie da doch ungleich behandelt hätte.
Also Uran hat dann auch an dem Tag 1:15 verloren, im Gesamtklassement 1:15. An dem Tag hat er nichts verloren. Das war schon beim Zeitfahren, wo er sich die eingefangen hat. Gut, und an dem Tag dann im Sprint hatten wir schon gesagt, Jakobsen holt sich das Ding. Und das bedeutete dann auch, dass der Zweite aus dem Zeitfahren, Wout van Aert, das gelbe Trikot überdingsen durfte. Ne, er hatte da sich genug Bonussekunden eingesammelt in der Sprintankunft, um ich glaube wahrscheinlich auch im Zwischensprint, wenn ich das richtig interpretiere, ne? Nur 6 Sekunden gab es.
Ja, 6 Sekunden Zeitbonifikation hat er sich geholt, okay. Und dadurch hat er dann das gelbe Trikot übernommen.
Mhm. Ja, also Wout van Aert immer jemand, der in so vielen Bereichen des Radsports es gab ja mal immer diesen Begriff in den Geisteswissenschaften des Universalgenies. Ich glaube, wenn man den auf den Radsport übertragen würde, dann wäre Wout van Aert so jemand, der wirklich alles kann.
Ja, aber man muss ganz klar sagen, an dem Tag Fabio Jakobsen der schnellste Sprinter auch gewesen. Also da hat man gesehen, dass der wirklich auch ein bisschen schneller ist als die anderen.
Ja, aber Wout van Aert im gelben Trikot absolut gerechtfertigt und jemand, der das wahrscheinlich auch würdevoll präsentieren kann. Dritte Etappe, die vom gestrigen Sonntag ging von Vejle nach Sonderberg. Behaupte ich mal, dass man das irgendwie so in die Richtung ausspricht. Und nun ja, da wird dann aber nochmal Bezug genommen auf den Tag davor, denn derjenige, der damals für diesen schlimmen Sturz von Jakobsen verantwortlich war, daran beteiligt war, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrücken soll, ohne irgendwie jetzt auch und der Sache gerecht zu werden.
Der Verursacher.
Ja, also wahrscheinlich muss man sagen, der Verursacher, genau. Ohne Wegen. Schlägt ihn an dem Tag und siegt im Sprint und holt sich den Tagessieg.
Ja, für manche Radsport-Zuschauer vielleicht ein bisschen überraschend, dass da Groenewegen gewinnt, weil er hat zwar jetzt da passablen Einstand in seinem neuen Team Bike Exchange Jayco auch am Anfang der Saison gegeben, aber zuletzt, ja vor allem bei der Dauphiné, ist er doch eher den Zielen so ein bisschen hinterhergefahren, hat es da nicht geschafft, eine Etappe zu gewinnen. Und jetzt auf dem dritten Teilstück bei der Tour hat es dann für ihn geklappt. Aber wenn man sich dann mal das Zielfoto anguckt, das war ja wirklich um Haaresbreite. Also war auch für mich ein Paradebeispiel dafür. Alle drei, sowohl Groenewegen als auch der zweite Van Aert und der dritte Jasper Philipsen, wie die da diesen Panthersprung gemacht haben. Also das war wirklich lehrbuchmäßig alle drei. Also hingen da mit dem Bauch quasi, also so mit der Brust schon auf dem Sattelende drauf. Also besser kann man das nicht machen. Und ja, Groenewegen dann um Reifenstärke, sage ich jetzt mal, Wout van Aert dann noch abgefangen.
Gelernt ist gelernt. Aber ist ja auch nicht sein erster Toursieg, ne? Also, Etappensieg natürlich. Er hat schon, das ist ein Fünfter insgesamt. Er hechelt vielleicht der Form von der alten Tage hinterher, aber zumindest ist es jetzt keine komplette Überraschung. Also wer seine Palmares so ein bisschen kennt, den überrascht es nicht. Er hatte auch, was ich in meiner Verfolgung der Tour jetzt mitbekommen habe, es gab wohl auch mal eine Aussprache im letzten Jahr, zwischen ihm und Jakobsen, die allerdings auch gar nicht so gut verlaufen ist. Also wo Jakobsen hinterher auch nicht da irgendwie so zufrieden rausgegangen ist, weil Groneweg es irgendwie nicht so als Fehler eingesehen hat oder zugegeben hat. Also und Jakobsen eigentlich ja, gar nicht also darüber sprechen wollte.
Die beiden sind immer noch nicht so gut aufeinander zu sprechen, verständlicherweise.
Absolut.
Also kann ich schon Fabio Jakobsen da verstehen, wenn dich einer fast umbringt, muss man ja schon so sagen, und du ja wochenlang um dein Leben kämpfen musst, dann ist es natürlich schwer, sowas dann irgendwie zu vergeben, und zumal, wenn man dann noch weiterhin sportlicher Konkurrent von dem ist. Aber ja, so wie es jetzt gelaufen ist, dass sowohl Jakobsen als auch Groneweg deine Etappe gewonnen hat, wer hätte das damals gedacht, dass das nochmal so ein Happy End, diese ganze Geschichte findet.
Ja, und jetzt auch gegeneinander, also ich finde, das sind halt so Geschichten, die, so blöd es klingt, aber die kriegt man ja auch nicht einfach so mit, ne? Also dafür muss man ja in diesem Sport so drin sein. Ich meine, wenn jemand normal das Ergebnis von gestern und heute liest, ah, okay, gestern hat Jakobsen, heute Groneweg, bei uns klickt es dann natürlich oben im Oberstübchen. Für andere, die da nicht so nah dran sind, naja, der eine hat gewonnen, dann hat der andere gewonnen, aber die Geschichte dahinter ist natürlich schwer. Und ja, Peter Sagan.
Dieses Jahr auch Vierter bei Rund um Köln.
Ah, okay, das habe ich wiederum nicht mitbekommen. Peter Sagan auf Platz 4 war mir noch so irgendwie, habe ich gedacht, ach, guck an, wird da doch nochmal was draus? Fand ich jetzt, ja, irgendwie schon so erwähnenswert, ne? Also im Zeitfahren hat er sich noch sehr zurückgenommen, bei der zweiten Sprintetappe Platz 6. Vielleicht geht er doch nochmal aufs Grüne.
Ja, ich weiß nicht, aufs grüne Trikot, klar, da müsste schon Wout van Aert ausfallen, weil das wird ganz schwer, dem irgendwo Paroli zu bieten, weil der einfach der kompletteste, also ist ja nicht mal ein richtiger Sprinter, sondern alles am besten kann, also kann bergauf fahren, kann bei den Zwischensprints gut sein, auch bei den Zielsprints ist er einer der schnellsten, und ja, Peter Sagan, ich fand ihn auf der zweiten Etappe schon sehr, sehr gut, und bei der dritten Etappe da, hat er so richtig Emotionen gezeigt und sich dabei Wout van Aert auch besperrt, dass er ja da so ein bisschen, also das Problem war halt, diese Zielanlage hat so eine leichte Rechtskurve gemacht, und dementsprechend sind auch alle dann zum Schluss so ein bisschen nach rechts rüber gefahren, und Peter Sagan war halt dann derjenige, der da an der Balustrade noch durchfahren wollte, und wenn er ganz viel riskiert hätte, hätte da auch in die Lücke reinstechen können, wollte er dann aber wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, von der reinen Endschnelligkeit her hätte auch Peter Sagan an dem Tag gewinnen können.
Also du meinst, der junge Sagan hätte gewonnen?
Nee, auch der Sagan von 2022, wenn er eine andere Lücke gefunden hätte.
Ah, ja, ich meinte in Bezug auf, wenn er mehr riskiert hätte, ne? Also da auf seine, im Alter wird man ja, behaupte ich einfach mal, vorsichtiger, verständlicherweise. Das war darauf bezogen, nicht auf seine Geschwindigkeit. Ja, dann sind wir beim Status Quo schon angekommen. Es waren die drei, naja, also wir hatten uns von der Etappe mit der Brücke mehr erhofft, zumindest in der Hinsicht, dass mehr passiert, aber ansonsten sind diese drei Etappen in Dänemark eigentlich erwartungsgemäß ausgegangen. Es gab jetzt...
Ja, es gab noch eine Sache zu erwähnen, also
sprich.
Es gab so ein paar Klassementfahrer an dem Tag, also Rigoberto Urán, als auch Jack Hake, als auch Damiano Caruso, die da ja einen Rückstand von Rigoberto Urán waren es dann dran, 39 Sekunden, und der Rest von Bahrain Victorious, meine ich auch, die sich da eingehandelt haben, und vor allem, das war aber bei der zweiten Etappe schon, meine ich, da gab es ja auch noch einen Sturz innerhalb der letzten 3 Kilometer, aber wo beispielsweise Daniel Felipe Martinez involviert war, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, und das fand ich schon krass, also kann man vielleicht mal so ein bisschen thematisieren, so den Unterschied zwischen De Pogacar und Mannschaft Jumbo-Visma beispielsweise, also während dann Jumbo-Visma und Ineos dann immer mit ihren Zügen fahren, also die Kapitäne immer ja an der ganzen Mannschaft dranhängen, surft so Tadej Pogacar im Feld so ein bisschen alleine hin und her. Also der benutzt seine Mannschaft kaum, hat vielleicht immer 1-2 Teamkollegen, die im Notfall da irgendwie hin manövrieren können irgendwo, aber ansonsten ist er da immer alleine unterwegs und auf dieser zweiten Etappe hat er, muss man schon so sagen, riesiges Glück gehabt, dass er da gerade noch durch diesen Sturz durchgekommen ist und man hat es hinterher gesehen, ist da scheinbar über die Füße von so einem Gitter gefahren und kam dann, hat sich dabei wohl beide Reifen aufgeschlitzt und kam da so lächelnd ins Ziel, aber mit zwei Plattfüßen halt.
Ist sein Team nicht gut genug dafür? Oder ist er einfach so, hat er so viel Gottvertrauen oder glaubt er einfach, oder ist das Hybris schon? Was denkst du, ist der Grund dafür, wenn du es so beschreibst?
Ich denke, er fühlt sich so einfach wohl, dass er, wenn er alleine irgendwo groß die Mannschaft um sich herum zu haben, zum einen schont es natürlich Kräfte, wenn du deinen Teamkollegen sagen kannst, ja gut, ihr könnt da ruhig irgendwie hinten am Ende des Feldes rumdümpeln und schont eure Kräfte für die Bergetappen oder für andere Etappen, wo wir denken, dass es schwieriger wird, während halt Teams wie Jumbo-Visma oder Ineos Grenadiers dann ja viel Kraft, wo die Helfer viel Kraft lassen, um halt den Kapitän den ganzen Tag ganz vorne zu halten. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt sehr riskant und klar, Tadej Pogacar, das haben wir auch schon oft genug gesagt, ist wahrscheinlich auch derjenige von den ganzen Favoriten, der sein Fahrrad am besten beherrscht, aber wenn du halt immer an 15. 20. Stelle fährst und es vor dir kracht, dann ist es halt schon sehr, sehr riskant. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch von der Teamleitung da jetzt das Kommando kommt, bitte nicht mehr machen und in den nächsten Etappen fahren wir dann mit der ganzen Mannschaft irgendwie geschlossen vorne.
Bitte nicht mehr machen. Das klingt so, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, noch ein Schnäppiges vom Start getrunken oder eine kurze Raucherpause gemacht. Bin gespannt. Ne? Also ich hoffe auch bald Bilder sehen zu können, wo sich das bestätigt, beziehungsweise deine Prognose dann eintritt. Ich kann da nur aus Erinnerung das natürlich bestätigen, dass das Team Ineos auch immer, ne, also sah man ja immer Mannschaftsstärke mit Ghana vorne. Heute Ruhetag, vielleicht sollte man noch kurz erwähnen hier, ich finde das sehr lustig, ich bekam heute irgendwie eine, ich weiß nicht, ob du das, wenn du, ich weiß gar nicht warum, ich bekomme manchmal irgendwelche Push-Nachrichten, ich weiß gar nicht, woher die kommen, aus welcher, von welcher App oder welcher, Interpol bei der Tour de France. Und ich so, hoch, was ist denn jetzt auf einmal los, verdammt nochmal. Und ich habe nichts mit, und ich sitze hier quasi im Nachrichtenloch. Da war es dann allerdings, ging es nur um diese Pressekonferenz vom vergangenen Freitag, um Team Bahrain Merida, wo du ja auch schon mal gesagt hast, es ist komisch, dass man da überhaupt nichts hört, was dabei rumgekommen ist. Das war aber jetzt im Prinzip außer heißer Luft auch nichts, ne?
Ja, nichts Konkretes. Also man hat da scheinbar irgendwelche Sachen, Medikamente gefunden, aber was jetzt das genau ist und
Das ist, glaube ich, für mich so klassischer, viel Rauch um, viel Lärm um nichts, ne? Also so substanzlos, ne? Also man nennt nicht Ross und Reiter.
Ja, also das ist vielleicht auch, vielleicht so ein bisschen auf das Team auch bewusst angesetzt, weiß ich nicht. Also, dass man versucht, irgendwie was zu machen von Seiten der französischen Staatsanwaltschaft aus, weil das sind ja letzten Endes die das Ganze im letzten Jahr da initiiert haben. Gab es ja bei der Tour de France da 2021 auch schon die Durchsuchung. Und na klar, wenn die halt da Europol sagen, wir möchten gerne, dass ihr da mal genau nachschaut, wenn die da in Dänemark sind, dann sagt sich die dänische Polizei auch, ja, ist auch für uns ein gefundenes Fressen vielleicht, um uns da gut zu zeigen. Ja. Ja, aber letzten Endes so richtig was rausgekommen ist dabei noch nicht.
Nee, warten wir mal ab. Also diese Pressekonferenz. Und Bahrain Merida hat sich als Team da auch sehr bedeckt gehalten.
Was ich aber am Ruhetag jetzt heute noch so...
Ja, das lese ich ja erst morgen früh in der Zeitung, ne? Erzähl mir mal. Was lese ich morgen?
Spaßeshalber heute immer gesagt habe, ja, heute war ja die längste Etappe der Tour de France und die hat durch Deutschland geführt.
Ah ja, ja okay. Die sind dann von Sonderborg rüber nach Dünkirchen. Gab's Staus?
Durchs Ruhrgebiet.
Sind die echt durchs Ruhrgebiet gefahren?
Ja, ich glaube schon. Also das ist ja da die Route da.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht, ob man da durchs Ruhrgebiet fährt oder ob man nicht obenrum durch Holland an der Küste entlang fährt.
Na gut, also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie die Werbekarawane da noch angehalten hat und irgendwelche Sachen rausgeworfen hat.
Nee, aber das Ruhrgebiet, also ich würde das Ruhrgebiet verkehrstechnisch wirklich sehr weiträumig umfahren einfach, ne? Weil da ist ja immer überall Aber vielleicht hat der Herr Timmer vom Velo Snack sich da noch irgendwo eingereiht und sehen wir morgen in Dünkirchen am Start. Grüße, alles Gute. Ja, da geht's morgen los. Lassen wir vielleicht dazu kommen, wie es weitergeht. Stand der Zeit, habe ich das schon gesagt? Haben wir das schon gesagt? Also Stand der Zeit ist Wout van Aert immer noch, oder was heißt immer noch, natürlich im gelben Trikot vor Yves Lampert, Pogacar. Da hat sich nichts getan auf den ersten drei Plätzen. Abgestürzt ist dagegen Filippo Ganna, der ist von Platz 4 runter auf Platz 30. Hat wahrscheinlich irgendwo Arbeit hinten leisten müssen, um irgendjemand wieder ranfahren zu müssen, oder ist gestürzt, den hat es nach hinten versetzt. Und aber ansonsten alles beim Alten mehr oder weniger geblieben. Ja.
Bergwertung ist vielleicht noch ganz spannend. Da war so, ja, Magnus Cort Nielsen, der Local Hero in Dänemark, also den einen Tag, das war ja da auf der dritten Etappe, da hat sich wirklich niemand erbarmt, irgendwie in die Ausreißergruppe zu gehen. Und dann war er der einzige Fahrer, der da ausgerissen ist und war natürlich für ihn wahrscheinlich wunderbares Erlebnis, hat da die ganzen kleinen Bergwertungen abgeräumt, der vierten Kategorie 3 Stück, hat sein Punktekonto da ordentlich aufgestockt und hat sich zwischendurch auch immer von den Zuschauern, weil er ja auch selbst Däne ist, da feiern lassen. Ja.
Kannst du mir mal kurz eine Sache erklären? Warum hat Quinn Simmons vom Team Technik Alfredo minus einen Berg? Wenn du mir da eine Erklärung für liefern kannst, dann bin ich wirklich mal wieder von dir verblüfft.
Da müsste man jetzt nochmal wie soll man sagen, gibt ja am Ende eines jeden Tour de France Tags so offizielle Kommuniqués mit medizinisches Kommuniqué und Strafkommuniqué auch. Da müsste man jetzt nochmal genau reingucken. Wahrscheinlich hat er da an einem Tag irgendwie eine Strafe bekommen und einen Punkt in der Bergwertung abgezogen bekommen.
Komische Sache. Also das werde ich mir mal notieren, um das irgendwann, wenn mein Internet wieder normal ist, mal zu recherchieren. Oder vielleicht kann das auch ein Hörer oder eine Hörerin als Kommentar unter der Folge.
Aber immerhin, er ist jetzt nach Magnus Cort Nielsen der einzige Fahrer, der in der Bergwertung aufgeführt
ist. Ja, klar, egal wie. Ne? Also er hat es in die Übersicht geschafft. So, wie geht's denn weiter? Worauf können wir uns freuen? Wir wissen noch nicht genau, das sagen wir jetzt schon mal direkt, wann wir das nächste Mal wieder senden werden. Deswegen werden wir jetzt mal so die nächsten Tage die Strecke anschauen. Und startklar für die Etappe Nummer 4. Wo ist denn hier bei mir? Kommen Sie zur Tour? Strecke der Tour? Verfolgen Sie die Tour? Aber ich will doch jetzt einfach mal sehen, wie die Etappe aussieht.
Ja, am Dienstag, dann nach dem Ruhetag, geht es dann mit dem Start in Dünkirchen weiter. Man fährt da 171,5 Kilometer nach Calais. Also im Prinzip ist es so eine Art Schlaufe. Man fährt an der Küste los und dann ins Landesinnere, kommt dann an der Küste wieder an, fährt da auch die letzten 30 Kilometer am offenen Meer lang. Und ja, zwischendrin, obwohl es auf dem Papier eigentlich wie eine Sprinter-Etappe aussieht, aber wenn man sich da mal genauer anguckt, ist das so, ja, im Prinzip ähnliches Profil, wie man es auch da bei der Rundfahrt, wie heißt es, die 4 Tage von Dünkirchen auch sieht, geht den ganzen Tag nur so rauf und runter, 1, 2, 3, 4, 5 Berge der vierten Kategorie, 6 sogar, immer so kleine, ja, Stiche und so 9 Kilometer vor dem Ziel ist es, glaube ich, gibt es da nochmal, oder 10 Kilometer vom Ziel nochmal so eine Bergwertung, 1 Kilometer mit 7% im Schnitt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da eine Mannschaft versucht, so ein paar Sprinter abzuhängen.
Also ich hätte jetzt unter normalen Umständen, hätte ich jetzt so einen Yves Lampert auch für heute so vielleicht auf dem Papier gehabt. Also so ein Klassikerfahrer. Wird das machen.
Ja, Wout van Aert, würde ich sagen.
Ja, der wäre natürlich der allernaheliegendste, aber vielleicht wird er sich im gelben Trikot auch ein bisschen zurückhalten. Aber andererseits, sich ein Wout van Aert, der sich zurückhält, will auch
passen. So richtig. Kann ich mir auch vorstellen, dass so eine Mannschaft wie Total Energies von Peter Sagan mal versucht, so richtig Vollgas da zu fahren an dieser Steigung, um da halt ja so einige Sprintkonkurrenten auch abzuhängen. Man muss ja auch sagen, so diese letzten 30 Kilometer da direkt an der Küste entlang, muss man mal sehen, wie der Wind ist. Also das wird mit Sicherheit auch wieder für die Klassements-Favoriten sehr, sehr hektischer Tag.
Also sagen wir so, es wird am Ende so sein, dass das Team Total Energy mit Sagan versucht abzuschütteln. Alle Sprinter werden abgeschüttelt, außer Wout van Aert, der sich mit einreiht und dann gewinnt.
Oder wieder Zweiter wird.
Ja. Szenario, was so vorstellbar ist. Von uns jetzt hier so eingetütet, so wird es passieren. Etappe Nummer 5 von Lille nach den Wald, an den Wald von Ahrensberg. Das ist diese Etappe mit dem Kopfsteinpflaster. Degenkolb-Tag. Nils Polle-Tag.
Ja, da gibt es so einige Kandidaten. Also ein Jonas Rutsch, wenn er jetzt nicht schon irgendwie ein paar Mal gestürzt wäre, hätte ich da aus deutscher Sicht auch noch auf der Rechnung von den neuen deutschen Startern. Also ja, auch Mathieu van der Poel-Tag, auch Wout van Aert-Tag, Peter Sagan-Tag. Also da gibt es viele von diesen Frühjahrsklassiker-Spezialisten, die an dem Tag sich mit Sicherheit was ausrechnen. Haben wir es ja in der Vorschau auch schon gesagt, mussten mal gucken, wer da irgendwie welche Teamaufgaben hat. Klar, jetzt Bullet hat auch einen Alexander Vlasov in der Mannschaft. Der will auch gebabysittet werden auf dem Pflaster. Wout van Aert hat natürlich Primoz Roglic mit dabei und der Einzige, der da von diesen ganz großen Namen vielleicht völlig vorbeifahren kann, ist so Mathieu van der Poel. Klar, Peter Sagan,
und Sagan
auch, aber ja, das ist aber auch immer so, bei der Tour de France ist es ja häufig so, dass diese Kopfsteinpflaster-Etappen ganz anders gefahren werden als so ein Paris-Roubaix. Also da sind dann teilweise auch ja so andere Leute vorne, die man vielleicht so nicht erwartet, weil Paris-Roubaix ist da halt auch fast 260 Kilometer lang und die Etappe 154. Also da geht es dann auch noch ein bisschen mehr um Ausdauer halt auch und ist natürlich noch mehr Pavé dabei. Also aber klar, für den Tag.
Ich glaube, dass die Leute, die bei Paris-Roubaix vorne sind, zumindest, sag ich mal so, für den Tag auch gut geeignet sind. Ne? Also die werden sich jetzt da, die sind nicht im Nachteil an dem Tag.
Nee, und wenn ich Jumbo-Visma wäre, würde ich sagen, an dem Tag volle Attacke. Also Wout van Aert vorne vors Feld spannen, Primoz Roglic auf dem Gepäckträger gut festschnallen und dann versuchen, irgendwie Pogacar abzuhängen.
Ja, es gibt, ich weiß nicht, du bist ja noch nicht in der Situation, es gibt so, die nennen sich Follow Me. Da kannst du dein kleines Kind hinten quasi an dein Vorderrad anspannen. Weißt du, dann nimmst du so einen 20 Zoll und das spannst du hinten rein und dann ziehst du den einfach. Ne? Der kann hinten ein bisschen unterstützen, treten, das ist gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das nach UCI-Reglement so erlaubt ist. Müsste man mal nachschlagen. Müsste man mal jemanden fragen, der sich damit besser auskennt. Aber wäre eine Möglichkeit, sehe ich mal. Warum nicht?
Ja, und da muss man sich ja nichts vormachen. Auf der Etappe kann einfach alles passieren. Also kann auch passieren, dass da plötzlich 6 Klassements-Favoriten außer Rang und Traktanten fallen.
Ja, oder Platten.
Weil Platten, Defekt oder sonst irgendwie was, das ist halt auch so eine Lotterie. Also das kann einfach jeden treffen. Aber daraus können sich auch für die folgenden Etappen und gerade vor den Bergen noch so ganz spannende Rennkonstellationen entwickeln.
Und was ich heute auch gelesen habe, so nach dem Motto, die Kritik an solchen Etappen, ne? Also es gehört zur Tour de France auch dazu, auf dem Kopfsteinpflaster fahren zu können. Und das sind alles jetzt Abschnitte, über die würde man bei Paris-Roubaix gar nicht groß drüber nachdenken. Da gehören sie noch zu den leichteren Abschnitten. Ne? Also insofern teile ich so ein, also ich bin da auch immer hin und her gerissen. Im Moment würde ich sagen, ich teile diese Einstellung. Genauso gehört das Kopfsteinpflaster mit dazu, wie es ein Abfahrt mit dazu gehört. Ne? Also ich bin ja immer derjenige, der sagt, boah, hoffentlich kommen die alle gut runter. Und sagt dann, ja, Abfahren gehört auch dazu zu einem kompletten Rennenfahrer. Und nicht nur das Klettern und auch das Kopfsteinpflaster.
Ich schließe mich dieser Argumentation vollkommen an, weil es kann ja nicht nur sein, dass jemand gut Bergfahren kann, der die Tour de France gewinnt. Also dann würde ja immer der beste Bergfahrer gewinnen. Also Zeitfahren gehört ja genauso dazu wie die Pavé-Etappen. Und ich bin fest davon überzeugt, das werden wir in den kommenden Jahren auch noch sehen, wie wir es bei Paris-Tour beispielsweise schon hatten, dass da auch Gravel-Passagen demnächst eingebaut werden.
Ich habe heute, kurzer Exkurs, völlig was anderes Thema, da ich ja nächste Woche beim Ventoux bin und da hochfahren möchte. Ich lese gerade das Buch, ich komme jetzt gar nicht, der Kalle Berg, der Kalle Riese, ich werde da nochmal genauer drüber sprechen. Ein sehr, 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 also ich habe noch nie so ein, dass sich jemand in ein Thema so einnerdet, wie in diesem Buch, über den Mont Ventoux. Und da gibt es Menschen, die da halt mehrfach am Tag darauf fahren. Also, ne, dreimal ist dieser berühmte Club der Verrückten. Dann gibt es Leute, die das zweimal am Tag machen. Also 6 Auffahrten von allen 3, also jede Auffahrt zweimal hochfahren. Und da gibt es halt die Leute, die einen Rekord schaffen wollten, wie oft man innerhalb von 24 Stunden den Ventoux hochfahren kann. Und einer der Rekorde liegt, glaube ich, bei 11 Auffahrten. Also innerhalb von 24 Stunden 11 Mal. Aber die sind dann immer mit dem Auto runtergefahren. Also hochfahren, ins Auto steigen, runterfahren, unten wieder einsteigen. Das gehört für mich dann auch, ne, da dachte ich mir auch so, nee, das ist irgendwie, das ist nicht richtig. Also ich habe mehr Respekt vor dem, der da 8-mal hochfährt und 8-mal runterfährt, als vor dem, der 11-mal hochfährt, aber nicht 11-mal runter. Oder auch 10-mal runter, meinetwegen. Ne, das ist so irgendwie die gleiche Argumentation. Ne?
Klar, das gehört dazu, auch da runterzufahren und dann wieder die neue Auffahrt in Angriff zu nehmen.
Ja, ne, also irgendwie passt es, ist es ganz anders, aber auch irgendwie so thematisch da nahe dran liegend. Werde ich dir auch mal irgendwann, wenn ich durch bin, das Buch schicken. Ich glaube, da hast du auch ein bisschen Spaß dran. Das ist wirklich, wirklich, wirklich extrem. Auch welche Gedenktafel für was da steht und so weiter. Ne? Also Leute, die irgendwie als Bürgermeister in Flamen gewonnen haben und gesagt haben, vorher, wenn ich das schaffe, dann fahre ich von meinem Ort hier in Flamen zum Ventoux mit dem Fahrrad und oben hoch. Und für die steht jetzt irgendwo eine Gedenktafel. Das ist ganz, also wirklich ganz wildes Zeug. Nun ja, kommen wir zur Etappe Nummer 7. Morgen Dienstag 4, Mittwoch 5, Donnerstag 6, Freitag 7. Freitag.
Ja, Donnerstag sind wir jetzt Etappe 6.
Hatten wir nicht 6 schon?
Nein, wir hatten jetzt die Etappe nach Arenberg.
Ah, ja,
das
ja,
Etappe
ja,
Nummer
ja, das vollkommen recht.
Etappe 6 ist dann, ich meine auch, die längste gleichzeitig der Tour mit 219,9 Kilometern. Bönsch nach Longwy halte ich auch für eine sehr, sehr anspruchsvolle Etappe. Zum einen aufgrund der Länge und zum anderen aufgrund des Finals, also so die letzten 30 Kilometer, da geht es, ja, ich glaube, das ist auch so eine Weinbergregion, da nur rauf und runter. Ähnlich dieser Etappe, die 2019 Alaphilippe gewonnen hat und wo er dann ins gelbe Trikot gefahren ist. Also erinnert man sich ja vielleicht noch ganz gut, da hat er es ja ewig behalten, was niemand erwartet hat. Und so ein Finale ist es auch an dem Tag. Kleine verwinkelte Straßen, wird auch wieder sehr hektisch.
Ja, und im Finale sind das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ist das dieser letzte Anstieg, 300, also nochmal 10% für ein paar hundert Meter am Ende. Also wird auch so ein Puncheur sozusagen an dem Tag vorne stehen. Dann kommen wir aber zum Freitag und der ersten richtigen Bergankunft. Ist es eine richtige Bergankunft oder ist es ein bisschen Bergankunft? Ich würde sagen, es ist eine richtige Bergankunft.
Ja, also 7 Kilometer mit 8,5% ist das schon eine richtige Bergankunft, wenn auch der Anlauf dahin zur Super Planche de Belfi jetzt nicht so schwierig ist. Also zwar klar, zweimal dritte Kategorie, aber hätte man da in den Vogesen auch schwieriger gestalten können.
Hm. Ja. Wer macht das da? Wird das schon,
ja, also,
wird das schon ein Aufeinander, das die Messer gewetzt und reingestochen in das Fleisch des Gegners?
Ja, also meine These ist nach wie vor, wenn es die Konkurrenz nicht schafft, Tadej Pogacar in der ersten Woche bis zur Planche de Belfi irgendwie 2 Minuten oder so abzunehmen, ihn mal auf dem falschen Fuß zu erwischen, dann wird er da schon die Vorentscheidung suchen. Mhm. Da oder spätestens auf der ersten richtigen Alpenbergankunft. Also in den Bergen wird es ganz, ganz schwer, ihm da irgendwie Paroli zu bieten.
Ja, ja, wo er nicht mehr im Feld hin und her gucken muss, sondern einfach vorne sich dranhängt. Samstag ist dann die Etappe nach Lausanne, also am Lausanne. Das war doch die Etappe mit dem UCI-Gelände auch vorbeifährt, nicht richtig?
Nee, die ist es nicht. Es gibt noch eine andere Etappe,
ah, das
Aigle sogar gestartet und Lausanne, das ist diese Ankunft da am Olympiastadion.
Olympiapark, genau. Das meinte ich. Da ist doch auch das nicht das IOC, nicht das UCI, sondern das IOC sitzt doch da, nicht?
Das kann gut sein, ja. Also
da gibt es das große Olympische, ich glaube bei dem Olympia, das große Olympische Museum, wo ich mal, war ich nicht mal drin in Lausanne. Vor.
Ja, also mit Sicherheit sehenswert, wenn du da warst.
Also vor 26 Jahren, um genau zu sein. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht ist es auch komplett runtergekommen, seitdem ich was. Ziemlich beschissen worden wurde ich mit Wechselgeld in Lausanne, würde ich mir auch noch anmerken. Ganz, ganz schlimm.
Also, solange du da keine Roaming-Gebühren bezahlen musstest.
Nee, damals gab es noch 96, da hatten wir doch noch nichts. Da hat doch, ich glaube, na egal, wurscht.
Ja, aber auch wieder spannendes Etappenfinale, also zum Schluss, zum Mini-Bergankunft, 4,9 Kilometer mit 4,5%. auch wieder sowas tendenziell für einen Fahrertyp wie Wout van Aert oder Peter Sagan.
Mhm. Ja. Und vorher passierte auch nicht viel. Also das, was so zwischendurch gefahren wird an Anstiegen, das sind dann halt vielleicht mal 2 Kilometer mit 5% oder auch mal 6 Kilometer, 6%, aber das ist jetzt nichts, was einem Tour de France-Fahrer übertrieben wehtun sollte. Das ist das in Lausanne. Naja, und dann kommt die Etappe am Sonntag von, wie spricht man das, Agé nach Aigle.
Châtel de Port du Soleil.
Komische Etappe, habe ich, glaube ich, wahrscheinlich schon in der Vorberichterstattung gesagt. Dieser langen Abfahrt, ja, bevor es dann wieder nach einem kurzen, was ist das Gegenteil von Plateau, also Plateau unten, Platal durchfahren, bevor es wieder hochgeht. Das, also die Etappe am Samstag könnte echt spannend, Sonntag, nee, das ist Sonntag, ne? Ja, Sonntag. Mhm. Das könnte wirklich spannend werden. Also.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das wirklich schon jetzt richtig scheppert zwischen den Favoriten, weil dieser vorletzte Berg ist dann doch nur ein Stückchen ins Ziel, also dass sich da jemand richtig exponiert, kann ich mir schwer vorstellen, aber gut, also.
Aber die Mannschaften mit 2 Kapitänen, das ist doch wie gemacht, der Tag für die.
Das wäre vielleicht die Option, ja klar, wenn ich dann vielleicht Jumbo-Visma bin, dann muss ich schon mal versuchen, entweder mit Vingegaard oder mit Roglic zumindest so einen Ballon da steigen zu lassen oder auch Ineos mit Martinez und mit Geraint Thomas und mit Adam Yates auch noch. Also ja, ja, hast du schon recht.
Das ist also an dem Tag,
gute Gelegenheit.
An dem Tag müssen die zusammenspannen. Also an dem Tag möchte ich, wie heißt das hier, Jumbo und Ineos da zusammenspannen sehen und dass sie da Druck machen. Weil, ne, also jetzt Roglic ins Ziel zu begleiten, ne, also es sind, muss man auch sagen, es sind jetzt 3 Etappen gefahren, ne, aber jetzt einfach nur daneben stehen und sich wieder mal aufs Podium freuen, kann es ja nicht sein.
Und dementsprechend? Nee, also du darfst halt nicht warten wie das Kaninchen vor der Schlange. Musst ja ein bisschen kreativ sein jetzt in der ersten Woche und versuchen.
Mit ganz vielen Kaninchen die Schlange tot zu kitzeln.
Ich bin mir relativ sicher, wenn sich irgendwie jetzt auch mal die Möglichkeit vom Wind her oder von den Verhältnissen oder auch auf der Pflasteretappe ergeben sollte, dass da man angreifen kann, dann werden sich auch genügend Teams finden, die da zusammenspannen.
Wie sagt man so schön im Rheinland, dein Wort in Gottes Ohr. Möge das so passieren. Ich würde mich freuen. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, weil es ist ja auch nicht so, dass jetzt Pogacar der neu auf dem Tableau ist, ne? Also ist ja, die Teams müssten ja aus der Vergangenheit vielleicht auch mal ein bisschen gelernt haben. Und sei es nur, dass man einfach nicht warten darf, sondern dass man bei ihm frühzeitig agieren muss. Oder so früh es geht eigentlich. Und ja, aus der Fassung. Und er war ja auch noch nie so richtig, richtig, richtig in der Situation, dass er mit dem Rücken an der Wand stand. Also vielleicht muss man ihn, man weiß noch gar nicht, was da los ist. Ne? Vielleicht wird er unter so einem Druck, bricht er auch sehr, sehr schnell zusammen. Also vielleicht ist das ja genau das, dass man von Anfang an diesen Druck aufbauen muss.
Das denke ich auch, ja. Also
das andere hat ja noch nie funktioniert.
Nee, defensiv fahren bringt da nichts.
Ja. Das würden wir während der Tourzeiten auch Überschriften machen, wäre das jetzt die Überschrift für diese Sendung. Defensiv fahren bringt da nichts. Gut, ich würde sagen, dann machen wir heute diese kurze Sendung, weil mehr gibt es auch noch nicht im Moment.
Nee.
Wünschen uns allen viel Spaß bei der Tour. Schaut schön zu. Kommentiert, wenn ihr herausgefunden habt, warum dieser eine Fahrer minus einen Punkt an Bergtrikotpunkten hat. Drückt die Daumen, dass das Internet in der nächsten Unterkunft vielleicht besser ist oder mein Datenvolumen noch ausreicht, um noch eine Sendung hier unter den Umständen aufzunehmen. Wir werden es sehen und euch auf dem Laufenden halten. Habt eine schöne Tour de France und viel Spaß und danke fürs Zuhören und Unterstützen. Tschüss.
Tschüss.